Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
Der Streik der deutschen Lokführer hat viele Bahnreisende sauer gemacht, aber das Problem nicht gelöst. Walter Kempowski ist tot. Der deutsche Chronist schrieb mit Romanen wie Tadellöser und Wolf über seine Jugend im Dritten Reich. Im Bundeshaus ist die letzte Parlamentssession vor den Wahlen zu Ende gegangen. Im Tagesgespräch um 13 Uhr diskutieren Journalisten darüber, was die Politikerinnen und Politiker in den letzten 4 Jahren geleistet haben. Am Mikrofon Martin Stucki und mit den Nachrichten Simon Loy.
Tausende von Bahnreisenden in Deutschland haben am Morgen Verspätungen in Kauf nehmen müssen oder vergeblich auf ihren Zug gewartet. Ein Streik der Lokführergewerkschaft GDL schränkte den Regionalverkehr zwischen 8 und 11 Uhr stark ein. Die Deutsche Bahn war zwar auf einen Notfahrplan umgestiegen und setzte Lokführer ein, die den beiden anderen Eisenbahngewerkschaften angehören. Dennoch fiel rund jeder zweite Zug im Regionalverkehr aus. Die internationalen Verbindungen blieben zu rund 2/3 aufrechterhalten. Ein deutsches Arbeitsgericht hatte den Streik nur für den Regionalverkehr erlaubt. Ob es in der kommenden Woche zu weiteren Streiks kommt, ist vorerst offen. Im Alter von 78 Jahren ist der große deutsche Chronist Walter Kempowski gestorben. Er erlag im norddeutschen Rothenburg einem Krebsleiden. Walter Kempowski schrieb stark autobiografisch geprägte Romane wie Tadellöser und Wolf. Das heißt, er schrieb Bücher über seine Jugend in Hitlerdeutschland und über die deutsche Geschichte in dieser Zeit, mit ihrer Tragödie von Völkermord, Unterdrückung und eigener Vertreibung. Kempowski verbrachte ab 1948 8 Jahre in der DDR im Zuchthaus, wegen angeblicher Spionage für die DDR. Für sein Projekt Echolot, das Tagebücher, Briefe und andere Alltagszeugnisse über den Ostfeldzug der deutschen Armee verarbeitete, für dieses Werk erhielt er vor einigen Jahren auch im Ausland große Anerkennung. Das eidgenössische Parlament hat seine letzte Sitzung vor den Wahlen beendet. Zum Schluss der Herbstsession und der 4-jährigen Gesetzesarbeit wurden die Schlussabstimmungen zu 24 Erlassen durchgeführt. So empfehlen die Räte die Ablehnung der SVP-Volksinitiative, welche bei Einbürgerungen den Urnenentscheid wieder ermöglichen und Rekursmöglichkeiten für nicht eingebürgerte Ausländer abschaffen will. Die Initiative kommt zur Volksabstimmung. Weiter haben National- und Ständerat das Sprachengesetz endgültig verabschiedet. Damit muss die erste Fremdsprache, die an den Schulen gelehrt wird, nicht zwingend eine Landessprache sein, sondern auch Englisch ist möglich. Schließlich wurde eine außenpolitische Debatte geführt. Dabei machten die bürgerlichen Bundesratsparteien deutlich, dass sie keinen Sitz der Schweiz im UNO-Sicherheitsrat anstreben wollen, weil dieser Sitz nicht mit der Schweizer Neutralität zu vereinbaren sei. Bundespräsidentin Galmiret dagegen begründet das Streben nach einem Sicherheitsratssitz damit, dass die Schweiz unter den UNO-Beitragszahlern immerhin an 14. Stelle stehe. Das Bundesgericht als Aufsichtsorgan über das Bundesstrafgericht sieht im Moment keinen Handlungsbedarf, um beim Bundesstrafgericht in Bellinzona einzugreifen. Der Geschäftsgang sei dort wegen des GPK-Berichts in der Affäre Blocher-Rohschacher nicht negativ beeinflusst. Der GPK-Bericht wirft einem der Bundesstrafrichter mehrere Verstöße vor. Das Bundesstrafgericht selber will bis Ende des nächsten Monats eine Stellungnahme zum GPK-Bericht abgeben. Der Schweizerische Baumeisterverband weist Forderungen zurück für bessere Arbeitsbedingungen auf der NEAT-Baustelle in Sedrun. Die Begehren der Gewerkschaften Unia und Sina seien unhaltbar. Unter anderem verlangten die Gewerkschaften Verbesserungen bei der Arbeitssicherheit sowie eine vorteilhaftere Spesenregelung. Die Gewerkschaften begründen ihre Forderungen mit dem Ablaufen des Rahmenarbeitsvertrages im Baugewerbe. Seit dem 1. Oktober besteht ein vertragsloser Zustand. Die Arbeitgeber lehnen die Gewerkschaftsforderungen ab, mit der Begründung, die im alten Vertrag geltenden Standards würden weiterhin eingehalten. Ein junger Forscher der ETH Lausanne wird von dieser ausgezeichnet für seinen Beitrag zur Entwicklung einer neuen Impftechnik. Der Forscher Said Reddy erhält den mit 50.000 Franken dotierten Preis der ETH Lausanne. Reddy entwickelte ein Impfverfahren auf der Basis der winzigen Nanopartikel. Dabei reicht ein einfaches Protein aus einem Virus oder einem Bakterium, um eine Reaktion des Immunsystems auszulösen. Es sei also nicht mehr nötig, ein Krankheitselement zu spritzen, um einen Impfschutz zu erhalten, teilt die ETH Lausanne mit. Unerwünschte Nebenwirkungen würden ausbleiben. Das neue Verfahren soll mit einer einzigen Injektion dauerhaften Schutz bieten, zum Preis von knapp $1 pro Dosis. Die breite Erprobung dieser Technik steht noch aus. In der nordfranzösischen Stadt Saint-Dizier haben letzte Nacht rund 50 Jugendliche randaliert. Sie griffen ein Feuerwehr und ein Polizeiauto an, zündeten andere Autos an und legten Feuer im Jugend- und Kulturzentrum der Stadt. Die Jugendlichen waren mit Eisenstangen bewaffnet und sie bewarfen anrückende Polizisten mit Steinen. Der Stadtpräsident von Saint-Dizier vermutet als Auslöser die Festnahme eines Jugendlichen, der einen Polizisten geohrfeigt hatte. In Frankreichs Städten hat es in letzter Zeit nur noch selten Jugendunruhen gegeben. Der europäische Flugzeughersteller Airbus hat einen Großauftrag in den USA, dem Heimatland des Konkurrenten Boeing, erhalten. Die amerikanische Fluggesellschaft US Airways kauft 92 Airbus-Flugzeuge. Dazu gehören 22 Langstreckenflugzeuge des Typs A350, die voraussichtlich ab dem Jahr 2014 ausgeliefert werden.
12.37 Uhr, das Rendezvous mit diesen Schauplätzen. Deutschland, wo ein Lokführerstreik das Bahnnetz zu einem großen Teil lahmgelegt hat und der Ton zwischen den Sozialpartnern immer schärfer wird. Burma, wo der Schlüssel zur Demokratisierung bei den Generälen liegt, wie unser Berichterstatter und Augenzeuge findet. Das Walliser Val d'Ilie, wo ein unersättlicher Wolf zwar jetzt abgeschossen werden darf, das Problem für die Schafzüchter aber kaum gelöst ist. St. Gallen, wo der älteste Spielwarengroßhändler der Schweiz wegen der China-Rückrufaktionen den Traum vom großen Weihnachtsgeschäft begraben muss. Und das Bundeshaus, wo heute nicht nur die Herbstsession, sondern die ganze vierjährige Legislatur zu Ende geht. Anlass für einen kritischen Rück- und Ausblick von drei Bundeshausjournalisten im Tagesgespräch um 13 Uhr. Deutschland stand heute Morgen ziemlich still, obwohl der Lokführerstreik nicht alle Züge zum Stillstand gebracht hat. Zwei Drittel der Fernverkehrszüge und die Hälfte der Regionalzüge verkehrten offenbar fahrplanmäßig. Trotzdem, viele Reisende steckten fest und ärgerten sich.
Man steht zwei Stunden eher auf und sitzt Südkreuz und niemand weiß Bescheid, gar nichts. Der Zug fällt aus, absolute Sauerei, echt. Es ist eine Schweinerei, absolut.
Einerseits kann ich es verstehen. Also ich habe selbst einen Onkel, der Lokführer ist und der hat drei Kinder, der verdient halt nicht so viel. Und andererseits ist es natürlich ärgerlich, jetzt, das zieht sich die ganze Zeit hin. Aber ich sehe schon, dass der Bahnkonzern mal nachgeben sollte.
Ich bin schon betroffen, ja. Ich habe Feierabend seit 3 Uhr, ich will nach Hause und klappt nicht.
Nachgeben scheint bei diesem Konflikt aber in weiter Ferne. Im Gegenteil, der Ton zwischen den Streitparteien verschärft sich. Ursula Hürzeler.
Es ist ein Arbeitskampf, bei dem alle Register gezogen werden. Es wird verhandelt, sich gegenseitig beschimpft, vor Gericht gezogen und jetzt eben wieder gestreikt. Näher gekommen sind sich die zerstrittenen Sozialpartner trotzdem nur wenig. Noch immer verlangt die Gewerkschaft GDL für ihre Lokführer rund 30% mehr Lohn und vor allem einen eigenen Gesamtarbeitsvertrag. Forderungen, die die Bahn so strikt ablehnt. Eine Zumutung, sagt Manfred Schell, der Chef der Gewerkschaft, schon deshalb, weil die Bahnverantwortlichen vor ein paar Wochen noch kompromissbereiter gewesen seien.
Unterschrieben hat man, dass man mit uns einen Tarifvertrag verhandelt, der Geld und Zeit umfasst. Nicht nur verhandelt, sondern abschließt und sich dann davon distanziert, dann ist das schlicht und einfach zu allem, was dazukommt, noch eine arglistige Täuschung der Bevölkerung, der Eisenbahner und logischerweise uns, der GDL.
Margret Zukale, die zuständige Personalchefin bei der Deutschen Bahn AG, kann diese Empörung nicht nachvollziehen. Man sei der kleinen Lokführergewerkschaft so weit entgegengekommen wie nur möglich, sagt sie, gerade beim Lohn.
Wir haben ja 10% angeboten hier für die Lokführer, 10%. Und ich glaube, keiner der Kunden, die heute nicht so schnell mit dem Zug weiterkommen, hat so eine Lohnsteigerung bekommen, wie wir sie jetzt anbieten.
Tatsächlich wäre eine derartige Lohnerhöhung bisher einmalig. Doch in diesem Konflikt geht es um mehr als nur um Geld. Es ist ein Machtkampf. Die kleine Lokführergewerkschaft GDL will nämlich bei der Bahn ein Extrazüglein fahren und sich neben den beiden anderen großen Gewerkschaften als besonders schlagkräftig profilieren. Ein Ansinnen, das die Bahnmanager um jeden Preis unterlaufen wollen. Sie möchten für alle Lokführer die gleichen Bedingungen, schon aus Gerechtigkeitsgründen, wie Personalchefin Sukale im ARD-Morgenmagazin sagte.
Wir wollen hier einfach die Eisenbahnerfamilie nicht aufs Spiel setzen. Wir wollen uns hier natürlich nicht den Unmut all der anderen Mitarbeiter hinzuziehen, die genauso eine verantwortungsvolle Arbeit für die Bahn leisten.
Es ist eine verfahrene Situation und bisher haben sich die Politiker kaum in den Tarifkonflikt eingemischt, obwohl die Bahn dem Staat gehört. Jetzt aber machen sie Druck. Es sei, heißt es, langsam höchste Zeit, sich endlich zu einigen. Allein schon deshalb, weil diese Zitterpartie enorm viel kostet.
Lokführerstreik bei der Deutschen Bahn, das war unsere Deutschland-Korrespondentin Ursula Hürzeler. Das südostasiatische Land Burma ist so schnell aus den Schlagzeilen verschwunden, wie es darin aufgetaucht ist. Für Außenstehende hat die Militärjunta mit der Niederschlagung der Massenproteste die Lage unter Kontrolle gebracht, zu welchem Preis ist allerdings unklar. Einer der wenigen westlichen Journalisten, die sich in den letzten Tagen ein eigenes Bild der Lage machen konnten, ist NZZ-Korrespondent Manfred Rist. Ich fragte ihn, ob der Eindruck stimme, dass sich die Lage in Burma beruhigt habe.
Das stimmt natürlich, nur ist in diesem Zusammenhang das Wort Ruhe vielleicht nicht ganz richtig. Es herrscht in Rangoon eine beklemmende Angst. Die Leute wagen sich kaum noch auf die Straßen. Die Bewegung, die Demokratiebewegung, ist niedergeschlagen worden zu einem hohen Preis. Es gibt Hausdurchsuchungen, die Verantwortlichen werden ausfindig gemacht und die Zahl der Todesopfer ist wahrscheinlich weit höher als angegeben.
Das Regime gibt selbst zu, dass über 2000 Gegner, Demonstranten verhaftet worden sind. Die Opposition sagt viel mehr. Wissen Sie etwas darüber und wen es eigentlich getroffen hat?
Es ist ganz klar, dass in erster Linie die Mönche verhaftet, geschlagen und getötet worden sind. In zweiter Linie aber auch die Demonstranten, die gegen Ende der vergangenen Woche in großen Zahlen auf den Straßen demonstriert haben. Diese Demonstrationszüge sind überwacht worden. Es gibt Bilder, man kann die Leute identifizieren. Rangoon ist von Spitzeln übersät und es wird relativ leicht sein, diese Demonstranten ausfindig zu machen.
Sie haben die Mönche erwähnt. Was ist mit ihnen geschehen? Sind sie verhaftet oder werden sie in den Klöstern festgehalten?
Da muss man unterscheiden zwischen Rangoon, also zwischen der Hauptstadt selbst. Dort sind die Mönche weitgehend aus den Klöstern vertrieben worden. In den Klöstern sind noch die Jungen, also die Knaben, zurückgeblieben. Dann sind es älteren Mönche. Auf dem Land und in den verschiedenen Provinzen, da sieht es anders aus, da sind die Mönche noch in den Klöstern. Es gibt allerdings auch dort Berichte von Gräueltaten, aber diese Klöster stehen unter militärischer Bewachung. Ich habe das selbst gesehen, das Militär ist präsent, aber die Klöster sind nicht leer. In Rangoon selbst sind sie größtenteils leer.
Neben dieser Repression zeigt sich die Militärjunta in Burma jetzt auch offenbar gesprächsbereit, hat angeboten, sich mit Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi zu treffen. Was ist von diesen Angeboten zu halten?
Ich persönlich halte das für ein sehr zynisches Angebot. In der Vergangenheit hat der oberste General, Senior General Tan Shwe, nicht einmal den Namen von der Oppositionsführerin, also von Aung San Suu Kyi, geduldet. Jetzt will er mit ihr plötzlich sprechen, sie sogar treffen. Er macht das aus einer Position der Härte, der Stärke hinaus. Es ist ganz klar, dass die Oppositionsbewegung auf dieses Angebot, das ja mit Bedingungen gespickt ist, nicht eingehen kann, denn die Generäle verlangen von der Opposition, also konkret von Aung San Suu Kyi, dass sie darauf verzichtet, die Sanktionspolitik des Westens zu unterstützen. Das heißt, man fordert von ihr praktisch eine Kehrtwendung um 180 Grad.
Manfred Rist, wo liegt denn in Ihrer persönlichen Einschätzung der Schlüssel für die Demokratisierung von Burma? Oder waren diese Aufstände jetzt einfach nur eine Episode in der Geschichte des Landes?
Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht in Monaten oder in Jahren eine Änderung eintreten wird, aber nicht durch Druck von außen, nicht aus einer Demokratiebewegung der Bevölkerung heraus, sondern durch einen internen Wandel des Militärs. Die Generäle, das heißt die Militärjunta, ist wieder so fest im Sattel, dass eine Änderung, das ist die heutige Einschätzung, nur aus dem Militär heraus passieren kann. Das heißt, dass sich vernünftige Generäle, die ja zum Teil im Westen studiert haben, die auch den Westen kennen, dass sich vernünftige Generäle gegen diese Schergen durchsetzen.
NZZ-Korrespondent Manfred Rist über die Lage in Burma. Der Wolf, der in den letzten Monaten im Val Dilie mehr als 40 Schafe gerissen hat, soll abgeschossen werden. Das hat die Walliser Regierung letzte Woche beschlossen. Doch die Schafzüchter sind mit dem Entscheid der Behörden nicht wirklich zufrieden. Sie möchten überhaupt keine Wölfe in der Region. Der Umgang mit dieser neuen Gefahr aus der Natur fällt ihnen schwer, wie die Reportage von Patrick Mühlhauser zeigt.
Die Alp Eiern auf 1500 Metern. Der Blick schweift hinunter ins Tal auf den Wintersportort Champéry. Auf dieser Alp weiden die 780 Schafe von William Grönon. Er ist seit 30 Jahren Schafzüchter. Zum ersten Mal setzt er diese Saison zwei Schutzhunde ein.
Lin
und Zeppelin, die beiden Schutzhunde, fühlen sich als Teil der Herde und sind Tag und Nacht bei den Schafen. Sie sind eigens dazu ausgebildet worden, die Schafe vor einem Wolfsangriff zu schützen. Über Monate hinweg musste der Schafzüchter die Herde an die Hunde gewöhnen.
Encore maintenant, le troupeau est parfois surpris par ces chiens qui
Noch heute würden diese bellenden Hunde Unruhe in die Herde bringen, sagt Grönon. Er hat die beiden Hunde im Rahmen des Herdenschutzprogramms des Bundesamtes für Umwelt gekauft. Der Bund übernahm die Hälfte der Anschaffungskosten von insgesamt 2000 Franken und zahlt zudem pro Hund 1000 Franken pro Saison für Futter und Pflege. Die Mehrbelastung an Arbeit jedoch würde niemand bezahlen, meint Grönon.
Il faut leur apporter à manger où le troupeau se trouve le soir, quoi. Il faut leur apporter à manger. S'il y a pas d'eau, il faut leur apporter de l'eau également.
Jeden Abend müsse er den Hunden fressen und zum Teil Wasser bringen. Und einen hundertprozentigen Schutz gegen den Wolf seien diese Hunde auch nicht.
J'ai quand même eu deux attaques, une fin juin là qui m'a tué un agneau et puis.
Zweimal habe der Wolf zugebissen, im Juni ein Lamm und Ende September waren ein Schaf und ihr Junges die Opfer.
Et son petit, on passait dans la gueule du loup, quoi.
Im Tessin oder Graubünden habe man gute Erfolge mit dem Herdenschutz, heißt es beim Bundesamt für Umwelt. Im Wallis fehle die Erfahrung und zum Teil der Wille. Herdenschutz sei in erster Linie Sache der Schafsbesitzer, sagt der eidgenössische Jagdinspektor. Die vielen Hobbyzüchter mit ihren Kleinherden seien ein zusätzliches Problem. Wirkungsvolle und finanziell tragbare Herdenschutzmaßnahmen seien erst ab etwa 500 Schafen möglich. Die Leute im Val d'Ilie fürchten nicht nur um ihre Tiere. Christian Jex-Fabri bewirtschaftet mit ihrem Mann und den beiden kleinen Kindern die Alp Lepa. Ende August hat der Wolf nur 20 Meter von ihrer Alphütte entfernt eine Ziege gerissen.
Es hätte eins der Kinder sein können. Es macht Angst, auch für den Großen, 3 Jahre alt. Der fängt jetzt an, weiter wegzulaufen, der möchte spielen. Im Prinzip kann ich ihn nicht mehr alleine weglassen.
Am liebsten, sagt auch Schafzüchter William Grönon, hätte man keinen Wolf im Val d'Ilie.
Le loup est en train de nous manger notre liberté, nous voler notre liberté. Donc on veut pas du loup chez nous.
Der Wolf nimmt uns die Freiheit, wir wollen ihn hier nicht, sagt der Schafzüchter. Er und seine Kollegen haben keine andere Wahl. Mit dieser neuen Gefahr müssen sie leben. Der Wolf ist gesetzlich geschützt. Der Abschuss darf nur unter bestimmten Bedingungen erfolgen. Der Wolf im Val d'Ilie erfüllt mit über 40 gerissenen Tieren die Kriterien. Die Jagd auf ihn beginnt nach Ablauf der Einsprachefrist Ende Oktober. Aber auch wenn ihn der Wildhüter erwischen sollte, ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein neuer Wolf im Val d'Ilie aufkreuzt.
Rückrufaktionen von Produkten aus China haben diesen Sommer auch in der Schweiz für viel Aufregung gesorgt. Vor allem Spielzeuge, durchsetzt von giftigen Weichmachern und bleihaltigen Farben, waren betroffen. Die Folgen für die Spielzeugindustrie: Lieferverzögerungen und Ertragsausfälle, und dies wenige Wochen vor dem Weihnachtsgeschäft. Wie der Handel damit umgeht, hat Roland Wermerlinger beim ältesten Spielwaren-Großhändler der Schweiz in Erfahrung gebracht.
Im riesigen Ausstellungsraum würden Kinderaugen glänzen. 10.000 Spielsachen, vom Piratenschiff bis zum Kasperletheater, stehen hier in Reih und Glied. Doch Zutritt in diese bunte Welt haben nur Spielzeughändler. Christoph Wüst, der Geschäftsführer der Max Bersinger AG, steht vor einem Regal mit allerlei aufblasbaren Badeartikeln. In der Hand hält er das klassische Beispiel eines lange Zeit schadstoffbelasteten Produkts. Ein Schwimmflügeli, dessen Mundstück mit Weichmachern durchsetzt war.
Und gemäß den neuen Richtlinien ist es so, dass dieses Mundstück ohne Weichmacher hergestellt werden muss. Dass also das Kind absolut keine Gefahr läuft, hier mit irgendwelchen Schadstoffen in Berührung zu kommen.
Die Angst vor giftigem Spielzeug hat der Branche zugesetzt. Man versteht, dass Großhändler Wüst darauf hinweist, dass das Geschäft mit Artikeln für Kinder ein sehr sensitives sei und man schon deshalb zu den am schärfsten regulierten Industrien gehöre. Kleinreden mag er das Problem aber nicht und schon gar nicht auf die Billigproduktion in China abschieben.
Eine gewisse Schuld müssen sicherlich wir als Händler, aber auch der Konsument auf sich nehmen, weil der Ruf nach immer noch tieferen Preisen zu gleicher oder wenn möglich noch besserer Qualität dazu führt, dass eben dieser Preisdruck die Sicherheit von Spielzeug einschränken kann.
Der Spielzeuggrossist überprüft Lieferanten vor Ort und lässt sich Zertifikate vorzeigen. In St. Gallen werden Artikel stichprobenweise durch externe Labors analysiert. Auf die internationalen Rückrufaktionen von Mattel hat auch die chinesische Regierung sofort reagiert. Sie schickte Inspektoren in die Spielzeugfabriken, die diese jetzt genau kontrollieren. Und das bekommen Importeure, Händler und Konsumenten zu spüren.
Und als Konsequenz daraus haben wir bereits festgestellt, dass es zu massiven Lieferverzögerungen kommt, weil eben die Produktionsstätten jetzt in chinesischen Fabriken zum Teil stillstehen.
Das Beispiel, das am meisten wehtut, sind die kleinen ferngesteuerten Flugzeuge und Hubschrauber. Sie wären dieses Jahr der Renner auf dem Weihnachtsmarkt geworden. Christoph Wüst hat rechtzeitig genügend davon in China bestellt, doch die beliebten Miniflieger sind seit Wochen ausverkauft und werden es kaum mehr rechtzeitig unter den Weihnachtsbaum schaffen.
Die sind so trendy, dass wir eigentlich wirklich zu Tausenden ausliefern könnten, können das aber zurzeit nicht, weil es eben genau da auch zu solchen Verzögerungen gekommen ist.
Alleine durch den Ausfall dieses Verkaufshits entgehen den Händlern Einnahmen in Millionenhöhe. Vereinzelt reagieren sie entsprechend gereizt, andere zeigen Verständnis für den Ruf nach mehr Kontrollen. Diese verteuern zwar die Produkte, doch das größere Problem wäre für die Spielzeugindustrie ein reglementarischer Kontrollwildwuchs. Man hofft auf eine politische Lösung für einen international geltenden Mindeststandard für die Produktsicherheit. So eine Art Spielzeug-TÜV entsteht zurzeit in der EU. Schweizer Spielzeughändler hoffen, dass ihn die Schweiz dereinst 1:1 übernehmen wird.
Alle 4 Jahre heißt es im Bundeshaus Abschied nehmen. Für viele Mitglieder aus National- und Ständerat ist die heute zu Ende gehende Parlamentssession die letzte ihrer politischen Karriere. Sei es, weil sie sich zurückziehen wollen, oder sei es, weil ihr Sitz wackelt und sie womöglich gar nicht mehr gewählt werden. Das sorgt für bewegende Momente in der Wandelhalle, wie zum Beispiel heute am Abschluss-Apero. Marcel Jecke hat sich unter die parlamentarischen Apero-Gäste gemischt.
Aufgewühlte Stimmung am traditionellen Abschiedsapero in der Wandelhalle des Bundeshauses. Miteinander anstoßen, Glückwünsche, Daumen drücken, aber auch Taschentücher in der Hand und Tränen in den Augen. So etwa bei SP-Nationalrätin Ruth Gabi Wermo.
Ja, es tut weh zu gehen. Ich muss das wirklich zugeben. Ich denke, ich gehe ein bisschen lockerer, aber so der Abschied geht es weiter. Auch heute von der Präsidentin, sie hat das sehr schön gemacht. Abschied nehmen von den Freundinnen, Kolleginnen.
auch ein Stück weit Abschied nehmen von den Finden. Das gehört auch dazu. Das fällt mir leichter, aber es ist wirklich ein bisschen ein schwieriger Tag.
Ein Abschied auch vom Einfluss.
Was ich vermisse, ist das Stück Macht, das ich habe, mich einzusetzen für Menschen, die es ihnen nicht gut geht. Für Asylsuchende, für Flüchtlinge, für Kinder, die keine Rechte haben. Das Stück Macht, das würde ich sehr vermissen.
Ruth-Gabi Wermuth verlässt den Nationalrat freiwillig, will aber in der politischen Arbeit aktiv bleiben. SVP-Nationalrat Hermann Weyenet geht ebenfalls aus freien Stücken. Er will Alaska und Tasmanien bereisen und freut sich, er sei noch nie länger als 5 Tage am Stück weg gewesen. Bei anderen könnte es dagegen ein unfreiwilliger Abgang werden, etwa bei FDP-Nationalrat Marc F. Sutter.
Ja, bei mir wird es sicher knapp. Wir haben eine sehr starke Liste im Kanton Bern bei der FDP. Vielleicht können wir sogar einen Sitz gewinnen, hoffen wir das auch. Aber es kann natürlich auch sein, dass es mir nicht reicht. Das ist ganz gut möglich.
Sein inneres Gefühl sagt ihm derzeit aber nichts Ungutes voraus. Drum gelte es erstmal, vorwärts zu schauen. Dass es knapp werden könnte, will sonst niemand so offen sagen. Auch Heiner Studer nicht, EVP-Nationalrat. Diesmal geht er in seinem Heimatkanton keine Listenverbindung mit der CVP ein, sondern mit der kleineren EDU.
Wir sind zuversichtlich. Wir rechnen eigentlich, dass es da damit die Länge des Sitz behalten.
Viele hoffen und viele sind in einer ähnlichen Situation wie Heiner Studer. Es geht bei ihnen nicht nur um Amt und Würde.
Also wenn ich nicht würde gewinnen, dann wäre ich zu 2/3 arbeitslos. Ich habe mein kommunales Teilmandat noch und müsste etwas Neues finden. Das ist klar.
Eine etwas spezielle Listensituation könnte sich auch bei ihr negativ auswirken, muss CVP-Nationalrätin Ida Glanzmann feststellen. Sie werde kämpfen und ihren Abschied begehe sie da jetzt nicht im Stillen.
Nein, den werde ich für mich jetzt wirklich noch nicht machen. Den werde ich am 21. am Abend oder spätestens am 22. am Morgen anfangen machen, wenn es so ist. Und sonst freue ich mich, dann wieder weiter dort zu arbeiten.
Der amtsälteste Nationalrat, SP-Nationalrat Paul Günther, verzichtet auf eine erneute Kandidatur. Er komme nicht zurück, um etwa auf die Tribüne zu sitzen und gute Tipps zu geben.
Ja, da werde ich jetzt also keine Namen nennen, aber es gibt zahlreiche Beispiele von Leuten, die nachher noch fast wilder da haben, als sie im Parlament waren. Das tut mir eigentlich schade.
Einer geht ruhig, Fritz Scherwe, national bekannter Boxer in früheren Jahren, zuletzt 14 Jahre angestellt bei den Parlamentsdiensten.
Ja, ich bin ruhig. So schön gewesen hier. Sie waren alle nett mit mir. Das war Freude, hier zu arbeiten.
Abschied vom alten Parlament, wie es vor 4 Jahren gewählt worden ist. Das war ein Bericht von Marcel Jecke.